Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich der Stimme der frisch gekürten Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Gestern war der Jubel groß in der literarischen Welt und einhellig wurde diese Entscheidung der Schwedischen Akademie begrüßt. Vor gut 3 Jahren war Annie Ernaux bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur mit einem damals gerade frisch übersetzten Buch. Und dieses Gespräch darüber wollen wir uns nochmal anhören. Willkommen also zur Lesart Nobelpreis-Ehrung. Man hat sie einen weiblichen Proust genannt. Sie zu lesen sei aber auch ein Schock, denn wenige Schriftstellerinnen ihrer Zeit schreiben so radikal ehrlich, so schnörkellos über das eigene Leben wie Annie Ernaux. 1940 wurde sie geboren, schon lange zählt sie zu den bedeutendsten Autorinnen Frankreichs, viel gelesen auch bei uns inzwischen und jetzt kennt sie wirklich alle Welt. Denn gestern hat die Schwedische Akademie in Stockholm sie zur Literatur-Nobelpreisträgerin 2022 ernannt. Wir haben hier im Programm ausführlich berichtet, jetzt wollen wir sie selbst hören in einem Gespräch, das wir vor 3 Jahren mit ihr führen konnten, hier in der Lesart. Annie Ernaux war in Berlin mit einem schon älteren Buch, das neu ins Deutsche übersetzt wurde. Eine Frau heißt es schlicht, das Porträt ihrer verstorbenen Mutter. Ich habe sie als erstes gefragt, wie es für sie es war, sich damals, also 2019, wieder an ihre Mutter zu erinnern. Vor mehr als 30 Jahren ist diese gestorben und das Buch hat Annie Ernaux direkt danach geschrieben.
Ce qui est tout à fait frappant pour moi, c'est de voir comment, au fond, ma mère est passée dans, non pas la littérature, dirais-je, ce qui serait...
Was für mich absolut frappierend zu sehen ist, wie meine Mutter in gewisser Weise Literatur geworden ist, durch die Lektüre. 30 Jahre, Sie hatten es gesagt, sind vergangen. Dieses Buch hat so viele Leser gefunden. Es hat sich im Grunde so eine Gemeinschaft gebildet. Und durch diese Gemeinschaft der Lesenden existiert meine Mutter, so empfinde ich das. Das Buch hat sich als solches ja auch abgelöst von mir, das ist normal. Ich habe einen Abstand dazu gewonnen, aber es ist etwas Spirituelles geblieben. Ich kann sagen, es ist in die Seele eingegangen, in die Sprache und nicht nur meine, sondern auch die der Menschen, die dieses Buch gewählt haben zu lesen. Ich habe einen Abstand gewonnen, aber ohne das Buch hätte ich das Gefühl gehabt, ohne es zu schreiben, ich hätte meine Mutter begraben. Und das ist absolut nicht der Fall.
J'aurais eu le sentiment que j'avais enterré vraiment ma mère, ce qui n'est pas le cas.
Sie schreiben auch von der Suche nach einer Wahrheit über meine Mutter, die nur durch Worte gefunden werden kann. Haben Sie diese Wahrheit gefunden?
Alors, il est certain que ça ne peut être en écrivant que.
Also, es ist so, diese Wahrheitssuche passiert während des Schreibaktes. Das Leben meiner Mutter ist etwas Zentrales für mich gewesen und es geht um die Wahrheit unserer Beziehung, die ich erkennen wollte. Ich kann nicht sagen, dass ich die Wahrheit gefunden habe. Am Ende stand nichts Definitives. Es ist nicht so, dass ein Licht aufscheint. Das wäre ja was Außerirdisches. Nein, das garantiert nicht. Was zählt für mich, ist die Suche selbst im Schreibakt und durch das Schreiben. Nur so war es mir möglich, ihr nahe zu kommen. Es gab kein anderes Mittel, was für mich überhaupt denkbar war. Erinnerung nutzt einem nicht wirklich, wenn man weiterkommen will, wenn man versucht, einen Charakter zu ergründen. Es geht um die Wiederbelebung und darum, dass ich einen Menschen wieder auferstehen lassen wollte. Ich wollte sagen, man schafft etwas anderes. Ich habe eine Frau erlebt und wieder erstehen lassen, die Arbeiterin war, die Händlerin wurde, die keine Bildung genossen hat, weil sie mit 12 Jahren schon die Schule verlassen musste, aber die einen enormen Bildungshunger hatte und den sie weitergegeben hat an mich. Es war eine Frau, die gehofft hat, dass ihr einziges Kind, also ich, einen sozialen Aufstieg vollziehen könnte. Sie selber ist natürlich in einer ganz anderen Epoche groß geworden, 1906 geboren. Sie war eine Frau, die eine enorme Angst hatte vor Sexualität, vor intimen Beziehungen, die das an mich weitergegeben hat. In ihren Augen war ich ein leichtes Mädchen, die mit den Männern schläft, ohne sich Gedanken zu machen. Es gab zu der Zeit, in der ich eine junge Frau war, natürlich kaum Verhütungsmittel. Also diese Angst, dass ich schwanger werden würde, die hat sie immens mitgenommen. Und das ist etwas, was unsere Beziehung, unsere Tochter-Mutter-Beziehung geprägt hat. Ich wollte mit diesem Buch eine Frau zeigen oder sagen wir ein Licht werfen auf eine andere Epoche, in der die Gesellschaft eine ganz, ganz andere war. Und ich wollte etwas Unbekanntes entdecken. Gleichzeitig war da ein Zorn in mir, den ich gespürt habe. Ein Zorn über die Ungleichheit der Lebensbedingungen. Ich habe eine Schwiegermutter, und auch von der erzähle ich ja in diesem Buch, die eine bürgerliche Frau ist, eine bürgerliche Existenz immer geführt hat. Sie war die Antipodin, das Gegenteil Mutter. Sie hat nie Schwierigkeiten in ihrem Leben erfahren und in gewisser Weise hat deren Existenz, denn ich habe in diese Familie eingeheiratet und sie war mir nah, einen Zorn in mir genährt, der dem Buch auch zugrunde liegt.
Donc c'est alimenté aussi par cette colère.
Sie haben sich, Madame Ernaux, einmal selbst als Ethnologin ihrer selbst bezeichnet. Welchen Platz nimmt dieses Buch denn ein in dieser Ethnologie der Annie Ernaux?
Il participe de cette même démarche.
Das Buch Une femme, eine Frau, gehört zu demselben Vorgehen, mit dem ich versuche, meine Mutter in gewisser Weise zu objektivieren, also ihr Frausein zu objektivieren, sie nicht nur als meine Mutter zu betrachten. Das ging auch erst, nachdem ihr Tod tatsächlich eingetreten ist, nachdem sie nicht mehr auf der Welt war. Ich musste auch Abstand zu mir selber gewinnen. Ich habe eine ethnologische Beziehung zu mir selbst. In gewisser Weise habe ich auf mich als unwürdiges Kind, als undankbare, unwürdige Tochter geschaut. Es reicht ja nicht, seine Mutter als eine Person zu betrachten, die ein bisschen was Vulgäres, Ungebildetes hatte, die keine bürgerlichen Verhaltensweisen an den Tag gelegt hatte. Das stimmt, aber ich konnte es nicht anders tun, als ich es getan habe. Und ich war während des Schreibprozesses, der 8 Monate gedauert hat, wirklich überwältigt von Emotionen. Und die Gefühle für meine Mutter waren stärker als die, die am Wirken waren, als ich das Buch 3 Jahre zuvor über meinen Vater geschrieben habe. Das Buch Der Platz. Ich habe das Buch Eine Frau ja unter dem ganz frischen Eindruck ihres Todes geschrieben. Ich habe begonnen in dem Moment, als ich erfahren habe, dass sie nicht mehr lebt.
Peut-être aussi parce que j'écris là sous le coup vraiment de la disparition.
Sie ersparen sich selbst wirklich nichts in Ihren Büchern. Sie haben über eine Vergewaltigung und die schlimmen sozialen Konsequenzen geschrieben, die Sie als junges Mädchen dadurch erlitten haben. Später haben Sie eine heimliche Abtreibung geschildert. Aber so brutal, wie sich das liest, haben Sie doch durch diese Offenheit auch vielen Frauen Mut gemacht, sich ihrer Sexualität und den vielen Tabus zu stellen. Ihr Werk wurde oft als wichtige Kraft für die weibliche Emanzipation betont. Sehen Sie das selbst auch so?
J'ai eu toujours à cœur, mais très jeune.
Wenn ich für mich spreche, so denke ich, dass es mir immer darum ging, mich selbst zu affirmieren, mich zu bejahen und wahrzunehmen, dass es für Frauen sehr schwer war, weiterzukommen und eine gute Existenz zu begründen, wenn sie die Codes der guten Weiblichkeit nicht beherrschten, nicht verinnerlicht haben oder gar nicht kannten. Das Milieu, aus dem ich komme, kannte auch Gewalt, die Frauen ausgeübt haben. Die Männer wurden angesehen als reinste Kalamität. Sie gingen arbeiten, aber die Frauen gingen auch arbeiten. Sie arbeiteten auf dem Land, sie waren in Fabriken oder sie haben Handel geführt. Meine Mutter hatte einen Laden und ein Café. Ich war kein Mädchen, das nähen konnte oder kochen konnte. Für meine Mutter war es sehr wichtig, dass ich lernte. Diese gängigen Codes, die habe ich einfach nicht beherrscht. Aber es ging mir immer darum, und das sehr früh, die Wahrheit der Körper zu erforschen, zu verstehen, was das Begehren ist, wie sehr es uns leitet. Frauen, ja, die sind immer damit belastet worden, das Haus zu führen, sich um die Kindererziehung zu kümmern. Die hatten zu funktionieren im Grunde wie Computer oder vielleicht Rechenmaschinen. Die Männer hatten ihre Existenz, sie haben gearbeitet. Ich habe darüber vor 40 Jahren geschrieben. Das Buch ist noch nicht übersetzt. Das heißt La Femme Gelée. Das könnte man vielleicht übersetzen als die, ja, gefrorene, eingefrorene Frau. Mir geht es darum, mir selbst abzuverlangen, dass ich bin, wie ich bin. Und es geht um Gleichheit der Geschlechter, immer. Ich lehne natürlich absolut ab die männliche Dominanz, die das Dasein der Frauen bestimmte.
Eine Domination masculine qui me paraissait régir très vivement toute la condition des femmes.
Schuld und Scham sind zwei wesentliche Komplexe, die Sie immer wieder reflektiert haben, Madame Manot. Nun ist durch die MeToo-Debatte ja auch ein ganz neuer Schub erzeugt worden mit einer entschiedenen Weiblichkeit, die von Schuld und Scham nichts mehr wissen und sich nichts mehr gefallen lassen will und männliche Arroganz ordentlich heimleuchtet. Wie stehen Sie dazu? Sie haben ja den ganzen Emanzipationsprozess von bald 50 Jahren selbst durchlebt.
Écoutez, c'était vraiment une très bonne nouvelle.
Hören Sie, das war eine tolle, wirklich gute Nachricht, als diese Bewegung sich in Gang setzte und einfach wuchs und mehr wurde. Dieser Schub, ich hätte ihn eigentlich kaum mehr für möglich gehalten, denn es gab so einen Rückzug des Feminismus. Wenn man sich anguckte, was vor dem in der Werbung oder auch in vielen Filmen, die gedreht wurden, los war, wie der weibliche Körper dargestellt wurde, immer ja in Abhängigkeit letztlich von Männern, dann war das schon wirklich ein enormer Sprung, der da passiert ist. Und ich denke gerade an die 90er Jahre, in denen ich Frauen als weniger fordernd erlebt habe. Jetzt mit den sozialen Netzwerken und den sozialen Medien, vor allen Dingen in der westlichen Welt, ist da unglaublich Drive reingekommen. Und es gibt einen Slogan, eine Parole, die mir sehr gefällt: La honte change de camp. Also die Scham wechselt die Seite. Man muss zu gar nichts mehr zustimmen. Aber natürlich, wenn man zurückblickt auf die Geschichte des Feminismus oder ja die Geschichte der Frauen, dann geht es um Jahrhunderte, wenn nicht mehr. Da liegt noch sehr, sehr viel brach. Selbst Frauen, die heute Rechte erworben haben, schauen zurück auf das, was vor 100 Jahren noch nicht möglich war. Sie können Dinge bewegen und beiseite schieben, das, was belastet. Wenn man anschaut, was hat die MeToo-Debatte ausgelöst, das waren sexuelle Übergriffe. Es gab dieses Tête-à-Tête, also intime Situation, in der sich Männer und Frauen bewegen haben. Warum fühlen sie danach Scham und nicht vielleicht in dem Moment selbst? Es gibt diese Verzögerung, die man einrechnen muss. Es ist absolut verrückt, aber es gibt eben kein Zurück mehr. Ich denke, da ist etwas gebrochen worden durch diese Bewegung. Ja, und ein dahinter zurück gibt es eben nicht mehr.
Je pense qu'il n'est pas possible de revenir en arrière.
Anno 2019 war sie bei uns zu Gast. Jetzt ist sie die neue Literatur-Nobelpreisträgerin. Jenes Buch, Eine Frau, ist wie alle anderen von ihr im Surkamp Verlag auf Deutsch erschienen. Und unser Gespräch mit Annie Ernaux hat damals Sigrid Brinkmann übertragen.
Straßenkritik.
Ich bin der Simon, ich bin jetzt 19 und Student und habe jetzt vor 3 Wochen mit Frankenstein angefangen. Also ich habe es zum Geburtstag bekommen und ja, also bis jetzt finde ich es ziemlich spannend, aber von der Sprache her schon sehr schwierig. Also es ist anstrengend zu lesen, würde ich sagen. Sehr altmodisch, würde ich sagen, von der Sprache her. Also ich mache das eigentlich nicht, dass ich sage, gerade es gefällt mir nicht und ich lege es weg. Ich lese immer ein Buch zu Ende.
Aus Schrobenhausen in Oberbayern kamen diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker an den Schlusstisch. Denn setzt Simon mit diesem Klassiker Frankenstein oder der moderne Prometheus, der Schauerroman von Mary Shelley, auf Deutsch neu ediert im Verlag Independently Published, übersetzt von Heinz Wittmann. Das Taschenbuch hat 184 Seiten und kostet 6,90 €.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da lernen wir eine europäische Frau kennen. So der deutsche Titel einer umfangreichen Autobiografie, den Erinnerungen von Gunilla Palmstierna Weiss. Als schwedische Ehefrau des Schriftstellers Peter Weiss ist sie in die Literaturgeschichte eingegangen, aber eben meist nur so, als Gattin und nicht als eigenständige Künstlerin, die sie auch war und bis heute ist, denn während Peter Weiss ja schon lange tot ist, lebt Gunilla Palmstierna Weiss inzwischen im 94. Jahr. Unser Kritiker Jörg Margenau ist im Studio. Satte 600 Seiten umfasst der Band, Herr Margenau. Das könnte darauf deuten, dass es hier nicht nur Memoiren einer Frau an der Seite einer Weltberühmtheit geht, oder?
Gunilla Palmstierna Weiß gibt sich Mühe, wahrgenommen zu werden als eigenständige Künstlerin. Und dafür ist dieses Buch auch da. Sie war ja vor allem Bühnenbildnerin und hat mit Peter Weiß dann auch zusammengearbeitet in seinen Inszenierungen, aber auch mit Ingmar Bergman am Theater gearbeitet, nach dem Tod von Peter Weiß vor allem. Sie war Keramikerin und das kommt alles in diesem Buch auch vor. Es ist ein Buch einer selbstbewussten, künstlerisch tätigen Frau, aber eben doch der Frau von Peter Weiß. Und wenn sie das nicht gewesen wäre, dann würde man sich wahrscheinlich für diese Memoiren auch nicht wirklich interessieren. Das ist so ein bisschen das Dilemma dieses Buches. Das ist der Kampf einer Frau um Eigenständigkeit ist, in ihrer ganzen Geschichte und zugleich aber auch das Gegenteil. Hm.
Wer war sie denn, diese Gunilla Palmstierna? Woher kam sie? Wie wurde sie zu einer europäischen Frau?
Sie schreibt erstmal sehr umfangreich über die Vor- und Familiengeschichte, angefangen mit dem Urgroßvater, ein jüdischer Buchdrucker, der aus der Mainzer Gegend kam und den Umweg über St. Petersburg dann in Schweden landete und dort sehr, sehr viel Geld verdient hat. In der väterlichen Familie war ein Sozialdemokrat, der konvertierte zur Sozialdemokratie und war dann Botschafter in London. Es ist eine Familie, die sehr prekäre Verhältnisse immer hatte. Es gab zahlreiche Scheidungen, eigentlich fast in jeder Generation, obwohl das gar nicht üblich war und vor allem für die Frauen schlecht ausging, weil das mit der Ächtung der Frau endet. Das gilt auch für die Mutter von Gunilla Palmstierna, die eine offenbar sehr interessante Frau war, aber als Mutter denkbar ungeeignet, die dann die Kinder irgendwie rumgegeben hat, zu Verwandten, zu den Großeltern, irgendwohin. Und sie kam sehr viel rum. Und das ist das Erste, was sie zur europäischen Frau machte. Geboren in Lausanne, dann aufgewachsen in Deutschland, in London, in Schweden. Den Krieg hat sie in Rotterdam verbracht, dort die Bombardierung durch die deutsche Luftwaffe miterlebt, bevor sie dann nach Schweden zurückkehrte. Etwa ab Seite 170 wurde das Buch dann aber trotzdem, so viel schon vorher erzählt wird, wirklich interessant. Und das ist dann die Begegnung mit Peter Weiß. Und ab da geht dann ein anderes Leben los, nämlich das Künstler- und Paarleben.
Und was war das nun für eine Beziehung, diese Ehe mit Peter Weiß? 18 Jahre waren sie verheiratet, die kannten sich aber schon viel früher. Wie schreibt sie denn darüber?
30 Jahre waren sie dann doch zusammen bis zu seinem Tod. Mhm. Und es war eine durchaus konfliktuöse Beziehung. Vor allem Peter Weiß war wohl jemand, der als Verführer anderer Frauen notorisch bekannt war und zahlreiche Affären hatte. Das führte zu zwei Trennungen auch in diesen 30 Jahren, aber immer auch dann wieder mit Rückkehr. Und stärker war eben die Zusammengehörigkeit. Und das ist auch eine Frage, die in diesem Buch immer wieder gestellt wird. Was eigentlich verbindet uns? Und das ist natürlich die gemeinsame Arbeit am Theater, der Austausch über die künstlerische Arbeit, das Interesse, das Gegenseitige für das, was der andere tut und das Gespräch und die Gesellschaft und die Freunde, die man hat. Es ist eine große, starke Gemeinschaft, die da entsteht. Und ich glaube, dass Peter Weiß ohne Gunilla Palmstierna ebenso wenig denkbar wäre wie umgekehrt. Das ist tatsächlich ein produktives Künstlerpaar, bis dahin, dass sie dann auch an Theaterstücken mitgewirkt hat. Nicht nur über das Bühnenbild, sondern eben auch über die Diskussion daran. Oder sie schreibt, wie sie in Paris war, im Archiv und dort Akten von Dessart studiert hat, dass sie im Archiv als Lady Dessart schon bezeichnet wurde, weil sie da immer kam und sich für das Böse und das Gewalttätige in der Welt interessiert hat. Also sie ist Teil dieses Schaffens und als solches muss man sie auch wirklich sehen und würdigen. Das ist sehr, sehr viel mehr als nur die Gattin.
Nun ist Peter Weiß ja ein deutscher Superstar-Autor bis heute, ne? Durch seine Theaterstücke, allen voran die Ermittlungen, dieses höllische Oratorium über Auschwitz, dann aber auch durch die drei Romanbände, die Ästhetik des Widerstands. Bis heute gibt es da eine kultische Verehrung verschworener Fans. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Schweden ist, aber Jörg Margenau, sind diese Erinnerungen am Ende doch wieder eher was für die Peter-Weiß-Gemeinde oder doch für alle?
Ja,
interessant.
Wenn man den Namen Peter Weiß noch nie gehört hat, dann wird man dieses Buch wahrscheinlich nicht lesen. Verpasst aber doch auch eine Menge. Nicht nur, dass man über das Werk von Weiß und Gunilla Palmstierna einiges erfährt, sondern auch zeitgeschichtlich. Es ist ja vor allem die 60er, 70er Jahre werden sehr dicht erzählt, auch was die deutsche Geschichte angeht. Da gehörte zum Beispiel Ulrike Meinhof zu den Bekannten. Und wie sie dann aus der schwedischen Distanz auf die deutsche Studentenbewegung blickt, auf die Entwicklung hin zum Terrorismus, Aphorismus, die sie sehr skeptisch kritisiert, aber doch auch mit Verständnis, weil sie sagt, diese Generation wurde durch das Unverständnis der Älteren eigentlich in die Radikalisierung getrieben. Also das ist ein Blick immer aus der Distanz, den ja auch Peter Weishart als ein Emigrant, der in Schweden lebte, dass er zwar die deutsche Geschichte durchaus zu seinem Thema machte, aber immer mit diesem Blick von außen. Und deshalb finde ich, ist das ein sehr wichtiges Buch, wo man wahnsinnig viel erfährt über die Geschichte des 20. Jahrhunderts, so nebenbei, von Künstlerbegegnungen abgesehen, von einem Besuch bei Beckett in Paris zum Beispiel, der da von seiner Frau mit Möhren, Raspeln ernährt wurde und offenbar nichts anderes gegessen hat, oder eine Begegnung mit Buñuel oder mit Anais Nin in New York. Das ist natürlich auch weit über Peter Weiß und das Wissen um sein Werk hinaus von Interesse, dieses Buch.
Danke. Jörg Margenau, über eine europäische Frau, die Erinnerung von Gunilla Palmstierna, weiß jetzt auf Deutsch im Verbrecherverlag. Aus dem Schwedischen übersetzt von Jana Hallberg mit 600 Seiten zum Preis für 39 Euro. Alle Angaben und mehr, wie stets, unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und nun zum designierten künftigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Serhii Shadan. Der ukrainische Schriftsteller lebt in Charkiw und gehört seit Jahrzehnten jetzt schon zu den einflussreichsten Autoren seines Landes. In Roman und Lyrik knüpft er dabei ganz bewusst an die Tradition der ukrainischen Futuristen an, deren Zentrum Charkiw war in den 1920er Jahren. Und schon damals träumten die Linksintellektuellen von einer europäischen Ukraine, eine Vision, der sich auch Serhii Shadan verschrieben hat. In gut 14 Tagen wird er in Frankfurt am Main geehrt. Schon nächste Woche erscheint sein neues Buch Himmel über Charkiw, eine Art Kriegstagebuch. Unsere Kollegin Elena Gorgis hat Serhii Shadan gestern in Berlin bei einer Lesung getroffen.
Schriftsteller ist kein Wort, das Serhii Shadan ausreichend beschreiben würde. Ein Star ist er in seiner Heimat. Jeder kennt ihn. Aber das Wort Star passt nicht zu diesem Mann, der bescheiden blickt und eigentlich immer schwarze Lederjacke, schwarze Jeans und Doc Martens Stiefel trägt. Vielleicht Charkiws heimlicher Bürgermeister, wie er sich in seinem neuen Buch Himmel über Charkiw einmal nennt?
Ich habe das mit Ironie geschrieben, natürlich. Ich möchte nicht Bürgermeister zu sein.
Und dabei ist er seit Februar ständig auf den Straßen Charkiws unterwegs. Unermüdlich organisiert er Hilfe für die Menschen in seiner Heimatstadt, die nicht weit von der Front liegt. Sogar seine Doc Martens hat er im Frühjahr versteigert, um Geld für bedürftige Rentner zu sammeln.
Das war schon April, also war schon warm und ich brauche sie nicht, ich habe sie verkauft.
Inzwischen hat er aber ein paar neue. Ist das Wort, das ihn am besten beschreibt, vielleicht Patriot?
Ich sehe und ich verstehe, dass hier in Westeuropa, in Deutschland zum Beispiel, alle diese Wörter haben ein bisschen andere Konnotation. Bei uns geht es nicht über politische Konnotation, nicht über politische Konzeptionen, sondern heute alle Leute teilen in zwei Teile. Ja. Einige sind für die Ukraine und andere sind gegen die Ukraine. Ja, und ich bin für die Ukraine. Ich mag sehr dieses Land. Ich wohne ganze Zeit in der Ostukraine, ja, also neben ukrainisch-russischer Grenze. Und möchte dort weiter zu bleiben. Ja, ich kann sagen, natürlich, ich bin Patriot.
Momentan ist er auf Tour in Deutschland mit seiner Ska-Band Shadan Isobaki. Sänger und Musiker ist er nämlich auch. Und er präsentiert sein Buch. Es ist eine Sammlung seiner Facebook-Einträge seit dem 24. Februar, seit Kriegsbeginn. Schnelle Notizen, die sein Verlag in Buchform gegossen hat. Die Konzentration für das Schreiben zu finden, fällt ihm seit Beginn der russischen Großinvasion nicht leicht.
Das ist schwer. Ich habe nicht so viel Zeit und ich habe nicht so viel Energie für Literatur. Aber doch, ich verstehe, das ist das wichtig, um ukrainische Bücher weiter zu schreiben. Ja.
Songs gehen da schon leichter, wie zum Beispiel Metro. Das Lied hat er vor kurzem mit seiner Band aufgenommen. Es handelt von den Kindern in Charkiw, die in den U-Bahn-Stationen Schutz vor den russischen Raketenangriffen suchen. Seit Februar wird Charkiw aus Russland beschossen. Der Beschuss habe kein System, sagt Serhii Shadan. Er sei völlig willkürlich, treffe keine militärischen Ziele, sondern die Zivilbevölkerung.
Von Charkiw bis Belgorod sind etwa 40 Kilometer. Also wenn wohnst du in Charkiw in hohe Stock, kannst du schauen, als diese Rakete kommen aus russischen Territorien und du hast 2-3 Minuten, um etwas zu machen.
Um einen Schutzkeller aufzusuchen. In gut 2 Wochen erhält Serhii Shadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Aber was heißt für ihn Frieden in dieser Zeit? Kann es denn jemals wieder echten Frieden zwischen Russland und der Ukraine geben?
Das ist schwere Frage. Ich weiß nicht. Wichtigste Sache ist, unser Territorium zurückzubekommen und dieser Krieg zu beenden, ja? Und unsere Städte wieder bauen. Aber ich verstehe, dass ohne Reaktion aus russischer Seite gibt es keine Möglichkeit, weiter mit Russland einen Dialog zu machen.
Bis heute unterstütze die russische Gesellschaft die Politik Putins, sagt Serhii Zhadan.
Sehen Sie, diese tausende Russen, die möchten jetzt aus Russland zu kommen. Ich sehe, sie sind nicht gegen den Krieg, sie sind gegen Mobilisation. Sie haben 7 Monate ganz normal in Russland bleiben und nichts gegen diesen Krieg gesagt. Und ich weiß nicht, wie können wir jetzt sprechen. Jetzt ist das unmöglich.
In Verzweiflung zu versinken ist aber nicht Serhii Zhadans Sache. In seinen Tagebucheinträgen konzentriert er sich auf das, was gerade geleistet wird, auf die Hoffnung vieler Ukrainer auf eine bessere Zukunft. Fast immer endet er mit dem Satz, morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag näher. Woher nimmt er diesen Optimismus?
Für mich immer war sehr wichtig, nicht nur über Probleme schreiben, sondern über diese Kraft, die Leute. Ja? Und ich kommuniziere die ganze Zeit mit vielen sehr starken Leuten.
Mit den Menschen, die trotz des Krieges in Kharkiv geblieben sind und dort das Leben am Laufen halten, sagt Serhii Zhadan.
Für mich das ist immer diese Quelle der Kraft. Ja.
Serhii Zhadan, der ukrainische Schriftsteller und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Sein Buch Himmel über Kharkiv ist ab Montag in den Buchläden erschienen im Sockamp Verlag. Und jetzt wollen wir noch Ihr Interesse wecken für unser literarisches Abendprogramm. Eventuell in unseren Zeitfragen hören wir Geschichten vom Ankommen. Autorinnen und Autoren, die schon vor langer Zeit nach Deutschland gekommen sind oder hier geboren wurden, erzählen von ihren Erfahrungen in der deutschen Gesellschaft, von Ausgrenzung und Solidarität. Hier ein Auszug.
Er klopft an die Tür des Exils. Jeden Tag. Weder wird die Tür geöffnet, noch hört er auf zu klopfen. Er weiß nicht, wie dieses Dilemma ein Ende nehmen soll.
Ich glaube, dass damals in den 90ern, dass diese Masse an Menschen, die da auch angekommen sind, erstmal wirklich hauptsächlich damit beschäftigt waren, anzukommen. Und zwar im Sinne von zu arbeiten und auch viel zu arbeiten.
Das Ankommen, das Leben im Exil, die Suche nach einem Platz in der Fremde. Davon handeln neue Romane von Elena Penner und Usama Al-Shamani. Gün Tank und Lin Hirse schreiben hingegen über ihre Mütter, die vor ihrer Geburt in das Land gekommen sind, in dem sie aufwuchsen.
Es geht ja um die erste Generation. Und von der ersten Generation kamen Reaktionen wie, du hast uns eine Stimme gegeben. Also ein größeres Lob kann man nicht bekommen. Menschen der zweiten Generation finden dann wirklich vielleicht ihre Mütter wieder.
Geschichten vom Ankommen, neue Bücher über das eigene in der Fremde. Unser Literaturfeature heute Abend bei uns in den Zeitfragen im Deutschlandfunk Kultur um 19.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wo wir jetzt wieder auf unsere Krimi-Bestenliste blicken. Jeden Monat veröffentlichen wir sie. Frisch erschienen für Oktober ist sie jetzt. Und den höchsten Neueinstieg verzeichnet ein Krimi aus Frankreich. Die Abfindung, geschrieben von Yves Ravet. Seine Heimat ist ein etablierter Romancier und Dramatiker. Bei uns wird er gerade als Kriminalschriftsteller entdeckt. Unser Jurysprecher Tobias Golus sagt uns jetzt, warum sich das echt lohnt.
Neue Krimis.
Jean Segers ist in der Klemme. Seine Tankstelle samt Werkstatt stehen vor der Insolvenz. Seine Frau Remedios kommt früh am Morgen heim, ramponiert, begleitet von Walden, dem Handelsrichter, der die Insolvenz abwickeln und dann selbst die Tankstelle übernehmen wird. Segers hat auch das Geld nicht, das er dem Nachtwächter und Mechaniker Usman als Abfindung zugesagt hat. Um ihn zu beschwichtigen, überlässt er erstmal Usman ein Armband und Geld, das er seiner wohlhabenden Mutter geklaut hat. Das kann nur schlimm enden. Die Abfindung heißt dementsprechend Yves Ravets dreckiger kleiner Noir auf Deutsch. Im französischen Original lautet der Titel nicht weniger eindeutig Adultère, Ehebruch. Jean Segers erzählt aus seiner Perspektive, wie er seine Frau aus Waldens Wagen steigen sieht, wie er sie beim innigen Kuss mit Usman beobachtet, wie er plant, Usmans Ehe zu zerstören, indem er dessen Frau suggeriert, sie solle mal nachforschen, was der so in seiner Freizeit tut. Zusätzlich genervt ist Segers vom Lover seiner Mutter, der ihn belehren will, wie ein erfolgreicher Geschäftsmann agieren sollte. Segers tut, als ginge ihn das alles nichts an, und geriert sich wie ein mieser, konfliktscheuer Kleinbürger, der sich aus fortgesetzter Feigheit immer tiefer in seine Miseren reinreitet. Doch dann explodiert Segers buchstäblich. Er stellt seinem Mechaniker Usman eine Falle und verbrennt den Nebenbuhler samt Werkstatt. Eifersucht ist das älteste Mordmotiv und, man denke nur an den Noir oder Noirs, wenn der Postmann zweimal klingelt, eines der schwärzesten. 110 Seiten reichen Yves Ravet für das zwingende Arrangement von Mordtat und anschließender quälender Untersuchung. Polizei und eine pingelige Versicherungssachbearbeiterin namens Hunter, englisch ausgesprochen Jäger, wühlen in den versenkten Überresten der Tankstelle und in Segers Beziehung zu Remedios. Zum zweiten Mal zieht sich die Schlinge um den einsamen Tankstellenbesitzer zu. Doch dann, unverhofft wie aus heiterem Himmel, abrupt, präsentiert Ravet ein Ende, das nur einen nicht überrascht, den betrogenen Mörder. Yves Ravets Die Abfindung ist ein kleines Kunststück. Der Leser, in Erwartung eines tragischen Krimischlusses, landet auf Glatteis. Und zwar sowas von verwirrt, dass er die ganze Geschichte von vorne erneut durchdenken muss.
Die Abfindung von Yves Ravet, jetzt auf Deutsch im Liebeskind Verlag, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. 110 Seiten kosten 20 €.